Ja, hallo, ich bin der Uwe. Ich bin auch hier im Leitungsteam. Können wir vielleicht schon Ordnungsdienst sagen, dass sie die Heizung etwas runterdrehen? Die meint es gut, denke ich. Nur, aber ja. Kann man diesen Miefquirl anmachen hier? Ja, mal sehen. Oh, klasse. Es war schön, was Gott für Bilder gibt, wenn es so warm ist, da ging es erfrischende Bilder. Manchmal haben wir Bilder über den Feuer Gottes. Das hätte heute nicht so gepasst. Das ist, finde ich, so wunderbar. Das, klasse. Ich hatte auch eine Idee. Ich will nicht sagen, von Gottes. Es ist eine Idee. Danke. Ich dachte, ich müsste mal den Ältesten vorschlagen, dass immer wenn Temperaturen ab 30 Grad sind, dass dann vielleicht die Flaggen hier vorne hin und her laufen können. Das würde uns jedenfalls gut tun hier vorne. Aber das ist ja nicht das Thema heute hier. Ich möchte am Anfang beten. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Ob Sommer ist, ob Winter ist, ob Hitze ist, ob Kälte ist. Du bist mit uns. Du bist hier. Und wir wollen dich loben und preisen, auch durch diese Predigt. Wir wollen Gedanken teilen, die du uns gibst, die du in deinem Wort uns auch gibst. Danke dafür. Und ich bitte dich, dass wir in unserem Herzen berührt werden und dass wir anders nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Vielleicht verändert etwas mehr in dein Bild. Vielleicht mit Antworten auf Fragen, die wir haben, die wir vielleicht schon lange haben. Danke, Jesus. Wir geben dir diesen Gottesdienst und sagen, geh du durch die Reihen mit deinem Heiligen Geist, sei du dabei. Du bist der Herr, wir loben deinen Namen und preisen dich. Danke, Jesus. Amen. Ich wollte heute mit euch über ein Wort nachdenken, was wir alle kennen und was in vielen Sachen immer wieder mal genannt wird bei uns. Und wie das so ist bei Wörtern, die öfters gesagt werden und überhaupt bei Wörtern, das verbinden wir sofort mit Assoziationen, mit Bildern. Der eine hat das eine Bild, der andere hat das andere Bild. Das ist ganz, ganz klar, das ist ganz normal. Und dieses Wort heißt, und jetzt, Evangelisation. Klasse. Ich weiß nicht, was du damit verbindest von Bild. Vielleicht ein schönes Bild, dass du sagst, ja, das ich habe da ein gutes Gefühl. Menschen werden mit der guten Botschaft vertraut gemacht. Das Herz wird erreicht, sie bekehren sich, sie geben ihr Leben Jesus. Es hat eine Veränderung in ihrem Leben und das ist ganz wunderbar. Ich habe oftmals, wenn ich Evangelisation höre, das Bild von einem Tapeziertisch auf einer Hauptstraße. Dann noch ein Gitarrenspieler dabei oder mehrere. Einer hat das Mikro in der Hand, um den Leuten, die eigentlich nur ein paar Socken kaufen wollten, mit in der guten Botschaft bekannt zu machen. Und das ist alles gut. Ich will das gar nicht abschätzig sagen. Das ist klasse. Und wir haben in unserer Gemeinde hier viele, die das auch auf dem Herzen haben. Ist absolut richtig und gut. Das ist klasse. Aber wie das oftmals bei uns so ist, dass wir dann sagen, wie jetzt mit meinem Bild auch, Evangelisation, aha, das ist das. Auf die Straße rennen und Socken kaufenden Menschen von Jesus erzählen. Und das ist richtig, ist okay. Aber wie das bei Gott so oftmals ist, dieses Evangelisation ist so weit gefächert. Und ich möchte einen Punkt da herausstellen, was ich denke, was auch mit Evangelisation zu tun hat. Wenn du denkst, ach, jetzt redet er von Evangelisation, habe ich schon zig Predigten gehört, ich halte mal auf Durchzug und freue mich schon auf einen Kaffee. Warte mal, es soll nicht so eine Ohrfeigenpredigt sein, so eine, wir machen zu wenig und geht nochmal raus und bubu, so, ne? Das ist, wir haben ja dann auch solche Insider-Begriffe, ne? Zum Beispiel, wir müssten mal wieder rausgehen. Wenn jetzt jemand hier ist, der das gar nicht kennt, dann würde er sagen, sag mal, wohnen die hier oder was? Wisst ihr, das sagen wir einfach, wir wissen, wenn wir so, wir müssen wieder rausgehen, ah, das heißt, wir müssen wieder rausgehen. Ja, wie seid ihr hergekommen? Seid ihr hier mit dem Hubschrauber oder, ne, dann müssen wir wieder rausgehen. Das ist so eine Sache, darum geht es gar nicht, überhaupt nicht, es wird kein Druck gemacht, ganz im Gegenteil, es wird entspannt, jedenfalls für mich. Einen Aspekt möchte ich herausstellen, anhand einer Bibelstelle, die wir alle kennen und die viele schon auswendig kennen, weil es öfters gesagt wird, in Gottesdiensten, in Hauskreisen, in Gebetstreffen und so weiter. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und mein Thema ist heute, darum soll es gehen, Zeuge sein. Zeuge sein. Was ist ein Zeuge? Wir wissen das natürlich, Zeuge. Und einige von euch wissen, dass Albo und ich diese Woche Zeuge geworden sind. Wir mussten Zeugenaussagen machen. Ich habe uns mal ein Filmchen mitgebracht, was das in der heutigen Zeit, in unserer Zeit bedeuten kann. Jetzt Mats ab, wie man so sagt.
Ein Zeuge ist jemand, der in einem Rechtsstreit bzw. einem Verfahren zu Tatsachen aussagen kann, die er wahrgenommen hat.
Zum Zeugen kann jeder werden. Dazu müssen Sie keinen Banküberfall beobachten. Ansonsten gilt, Sie müssen als Zeuge nicht mehr tun, als vor Gericht alles zu sagen, was Sie zur Sache tatsächlich wissen.
Sachen. Also zwei Sachen waren ziemlich wichtig, fand ich, was ja Herr Hoppe gesagt hat. Man soll nur das sagen, was man wirklich gesehen hat, was man wirklich weiß, und Zeuge kann jeder werden. Das finde ich klasse. Gute Sätze, und ich wollte das jetzt mal mit unserer Bibelstelle Apostelgeschichte 1, Vers 8 zusammenbringen. Denn es hat ja Jesus, das hat ja einen Sinn, wenn Jesus das sagt. Er sagt es ja nicht einfach so, weil er Zeit hat oder weil er das in den luftleeren Raum irgendwie sagt. Das sagt es ja mit dem Sinn dahinter. Und Jesus war ein jüdischer Rabbi. Das sieht man daran, dass die blutflüssige Frau an die Quasten angefasst hat. Und die Quasten haben nur Rabbis gehabt. Aber was bedeutet in der damaligen Zeit Zeuge zu sein? Jesus bezieht sich da auf etwas, was die Leute kannten, was in den damalig verfügbaren Schriften auch wirklich zu erkennen war. Und die damalig verfügbaren Schriften, das war die Tora. Das Neue Testament gab es ja noch nicht. Das findet ja gerade statt. Also ist ja gerade da, das Neue Testament. Wird ja gerade gemacht jetzt, also so gespielt. Die Tora. Da finden wir, dass also in der Tora Tatsachen zeugen ganz, ganz, ganz wichtige Personen sind in der Rechtsprechung von Israel damals. Ganz wichtig. Heute gibt es andere oder viele andere Möglichkeiten, Verbrecher zu überführen. Fingerabdruck, DNA-Proben, viele andere Sachen, vieles mehr. Selbst Jahrzehnte später kann man aufgrund von DNA-Proben dann den Mörder noch finden. Das gab es vor 30 Jahren nicht, jetzt ist das möglich. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten bei uns in unserem Rechtssystem, das herauszufinden. Um die Menschen damals zu ermahnen, vielleicht auch zu bestrafen, um herauszufinden, wie soll das Urteil stattfinden, was soll ein Urteil überhaupt sein, waren Zeugen die einzigste Möglichkeit. Auch die Zeugen in der Mehrzahl. Das ist ganz wichtig im Zusammenleben dort des Volkes Israel in der damaligen Zeit. Und wenn jemand, oder Zeugen hat eine riesige Verantwortung, wenn jemand verurteilt werden sollte. Es durfte niemand verurteilt werden, wenn es nicht Aussagen von mehreren Zeugen gab. Mindestens zwei Zeugen. Zum Beispiel bei der Steinigung, was das Schlimmste mit war. Und wenn jemand dazu verurteilt worden ist, zur Steinigung, aufgrund von diesen Zeugenaussagen, dann mussten diese zwei, drei Zeugen sogar die sein, die die ersten Steine schmissen. Also es ist für uns jetzt nicht nachvollziehbar, aber es war damals die Zeit. Und die wussten, das ist ganz wichtig. Das ist keine Spielerei, eine Zeugenaussage. Es ist nicht keine Spielerei. Denn wenn im Nachhinein festgestellt wurde, dass diese Zeugen Falschaussagen gemacht haben, dass das gar nicht zutrifft, dass dieser Mensch verurteilt worden ist, obwohl er nichts getan hat, dann traf den Zeugen dieselbe Strafe. In dem Fall die Steinigung. Und Gott, als er die Tora so in seiner Kurzform zusammenfasste, was wir so die 10 Gebote nennen. Und Gebote ist für uns im Deutschen ein sehr martialisches Wort. Die Juden sagen 10 Worte. Die zehn Worte des Zusammenlebens, der absolute Code des Zusammenlebens, die 10 Grundregeln des friedlichen Zusammenlebens, da lautet das 8. Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Wir übersetzen das so landläufig mit: Du sollst nicht lügen. Ist okay, ist legitim, ist ja, aber falsch Zeugnis reden ist aus dieser Sicht des Alten Testamentes noch tiefer, noch weitgehender. In dem damaligen Rechtssystem war das ganz wichtig, eben nicht falsch Zeugnis zu geben. Man berief sich eben auf diese Zeugenaussagen. Also es ist viel tiefer als in Anführungsstrichen nur die Wahrheit zu sagen, was ja auch gut ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, dann, wenn Jesus das sagt, dann schwingt genau dieses mit in diesem Satz. In diesen Ohren der damaligen Zuhörer schwingt genau dieses Zeuge sein. Unsere Berufung, deine Berufung, meine Berufung, ist es nicht, Menschen von unserer Weltanschauung zu überzeugen. Ich sage das mal so aus der Sicht von Außenstehenden. Ich war ja auch 28 Jahre Außenstehender. Unsere Berufung ist es nicht, Menschen von unserer Weltanschauung zu überzeugen. Unsere Berufung ist es, zuerst einmal von dem zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben. Tatsachen Zeuge zu sein, wie der Mann das sagte. Tatsachen Zeuge sein. Und im Neuen Testament gibt es eine prima Geschichte, um das auch zu illustrieren, im Johannes 9. Da ist ein Mensch blind geboren und Jesus heilt ihn. Und dieser Mensch kann wieder sehen. Und die damalige geistliche Leiterschaft hat jetzt ein Problem. Die Hohenpriester und Priester und die Leute drumherum, die hatten ein ganz klares Ziel in Bezug auf Jesus. Die wollten beweisen, und das taten sie mit gut ausgeklügelten Worten und Argumenten, auch anhand der Bibel, anhand den Schriften, dass Jesus nicht der Messias ist, ja gar nicht sein kann. Und da ist natürlich die Heilung eines Blinden nicht gerade zuträglich dafür. Die Leute haben Stress gehabt. Da haben die Predigten vorbereitet, dass es gar nicht sein kann, dass Jesus der erwartete Messias ist. Und Jesaja sagt ja dieses und die Schriften sagen jenes. Und dann kommt jemand und öffnet blinde Augen. Das macht keinen Spaß für die Leute. Und dann heißt es im Johannes 9, Vers 24. Sie riefen, da geht es um diese Priester, Hohenpriester und die Priester, sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Also sie wussten, da ist Gott, der geheilt hat. Das wussten sie. Sie sagen nicht: Gib Jesus die Ehre, gib Gott die Ehre. Wir wissen, und dann zeigen sie auf Jesus, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Also dieser kann ja gar nicht der Messias sein, das ist ein Mensch wie du und ich, das ist ein sündhafter Mensch, das ist doch der Sohn des Zimmermanns, das kann doch nie und nimmer der Messias sein. Also gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Und der ehemals Blinde, da antwortete er: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Zeuge sein. Das ist eine ganz wunderbare, kraftvolle Beschreibung eines Zeugen. Darum geht es heute. Der hat nicht mit guten intellektuellen Sätzen erstmal die Evolutionstheorie in 3 Punkten ad absurdum geführt. Er hat nicht Argumente für die Existenz Gottes hervorgebracht, wo kein Atheist dann jemals sagen kann, das stimmt nicht. Nein, das hat er nicht. Er hat bezeugt, was er erlebt hat. Und wir sind dazu berufen, Zeugen Jesu zu sein. Wir sind nicht dazu berufen, Anwälte zu sein. Anwälte müssen schlau sein. Also ich sage jetzt nicht indirekt das auf euch bezogen. Ich sage bloß, Anwälte müssen lernen, Anwälte müssen studieren, Paragraphen auswendig lernen. Und dann müssen sie sehr überzeugend reden können. Meine Damen, meine Herren, liebe Geschworene, die müssen brillant da ausgefeilt, überzeugend argumentieren. Zeugen brauchen das nicht. Es ist egal, welche Bildung ein Zeuge hat. Und selbst wenn der einen Sprachfehler hat, total uninteressant. Es geht nur darum, entweder sie haben etwas gesehen oder sie haben nichts gesehen. Entweder sie haben etwas erlebt oder sie haben nichts erlebt. Darum geht es beim Zeugensein. Also wenn ein Zeuge, stellt euch vor, ein Zeuge vor Gericht, vielleicht mit juristischen Argumente loslegt, also meine Ehren oder irgend sowas sagt und wissen Sie, ja, ich habe mir schon überlegt in Bezug auf diesen Menschen, wenn man den Paragraph sowieso, Absatz sowieso nimmt und den Paragraph dazu, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dieser Mensch doch in die Richtung Straftat, das sagt der Richter, stopp. Das ist gar nicht Ihr Job. Das ist überhaupt nicht Ihr Job. Ich will einfach nur wissen, haben Sie was gesehen oder nicht? Ja oder nein? Ja. Danke. Der Nächste, bitte. Wenn er etwas erlebt hat, wenn er etwas gesehen hat, dann hat er das zu sagen. Das ist die Aufgabe eines Zeugen. Da ist keine Schulung notwendig. Da muss man nicht eine dreijährige Jüngerschaftsschule machen. So gut es ist, eine dreijährige Jüngerschaftsschule oder noch länger oder wie auch immer. Bibelschule, alles gut, alles okay. Aber um ein Zeuge zu sein, braucht man das nicht. Und die geistlichen Leiter kamen immer wieder an Grenzen. Sie wollten Beweise, dass Jesus nicht der Messias ist, nie sein kann. Und sie stoßen immer wieder an Grenzen in ihrer Argumentation. Und sie beschlossen, diesen Jesus müssen wir töten. Dieser Jesus muss getötet werden. Und jetzt habe ich habe eine Frage vorbereitet. Ich habe sogar einen Preis. Ein Preis. Mal sehen, ob ich den schon aufgegessen habe. Nee. Aber ich weiß es ja. Also der, der es weiß, der kriegt was. Also der es als Erster reinruft. Ich glaube, die Ältesten sollen nicht mitmachen, denn die wissen das ja, die wissen sowieso alles. Die, glaube ich. So. Eine Tüte Gummibären. Die Frage ist, wir lesen nicht in der Bibel, im Neuen Testament, dass zu Lebzeiten Jesu, als er hier auf dieser Erde war, dass die Apostel, die Jünger getötet werden sollten. Immer nur Jesus. Hinterher dann sollte Petrus und Islau, und die sind ja dann auch hingerichtet worden. Aber während Lebzeiten Jesu lesen wir das nicht in der Bibel, dass die Apostel getötet werden. Und jetzt habe ich eine Frage. Und die Antwort ist nicht Jesus. Bloß, dass ihr das wisst. Ich weiß, ihr kennt ja das, wo die Religionslehrerin kommt in die Klasse und sagt, ich habe eine Frage für euch, liebe Kinder. Also das ist so groß, sieht braun aus, hat einen Buschelschwanz, 4 kleine Beine, wohnt im Wald und springt von Baum zu Baum. Und dann meldet sich Fritzl und sagt, also Frau Lehrerin, ich würde ja denken, es ist ein Eichhörnchen, aber wie ich Sie kenne, ist es bestimmt Jesus. Also so eine Frage ist es nicht. Ja. Also die Apostel sollten nicht getötet werden, nur Jesus. Wenn der Kopf weg ist, wenn Jesus, der Anführer weg ist, dann werden die schon Fracksausen bekommen und irgendwohin. Dann ist es vorbei. Jesus nicht. Aber es gibt eine Ausnahme im Neuen Testament. Einer sollte zu Lebzeiten Jesus hier auf dieser Erde getötet werden. Und jetzt ist die Frage, wer war das? Oh, wer hat zuerst? Olle Lotzi? Oh, hier dein Preis. Gummi, bitte sehr. Das ist wie in der Werbung, ne? Da ist dann immer das ist immer so groß. Ne, hier hast du natürlich. Wie in der Werbung, ne? Da ist immer, sie gewinnen diese Stereoanlage und dann denkt man, dann hat man so ein kleines Ding. Aber ich sag mal, ihr habt es ja alle gewusst, im Großen und Ganzen. Vielleicht können wir das hier. Vielleicht können wir das verteilen, die Gummibärchen hier. Jeder eins, vielleicht reicht das für alle. Oh. Also jeder, wir wollt. Jeder habe etwas. So. Also Lazarus, olle Lazi. Lazarus war das, der getötet werden sollte. Nicht die Jünger, die waren nicht so gefährlich. Die Apostel, ach, die waren nicht so gefährlich zu Lebzeiten Jesu. Nee. Lazarus. Warum? Warum der Lazarus? Jeder wusste, der ist tot. Ich habe übrigens das dann auch hier. Hier ist der Beweis. Die Hohenpriester aber ratschlagten auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Das war der Grund. Also stellt euch vor, der Lazarus war tot, das wussten die Leute in dem Dorf, in der Gegend, der Lazarus ist tot. So, und jetzt ist der, jetzt predigt der Priester in der Synagoge und sagt, also das kann überhaupt nicht angehen, von der Schrift her, rein theologisch, rein akademisch fundiert, kann das gar nicht sein, dass Jesus der Messias ist, kann überhaupt nicht möglich sein. Und die Leute hingen an seinen Lippen und sagen, hey, der hat recht, der ist klasse, wie der reden kann, klasse, prima. Und dann läuft außen, die hatten ja keine Scheiben, wie wir, die hatten ja, da läuft der Lazarus vorbei, guckt rein. Der war so ein mächtiger Zeuge, da brauchte nicht mal sagen, da brauchte bloß winken. Also er hat so die LWE, die Lazarus-Wink-Evangelisation erfunden. Da brauchte er bloß winken, da brauchte er nichts sagen. Vielleicht hat er auch Moin gesagt, aber das war schon zu viel. Winken. Hey, die wussten, wenn einer tot ist, ist er tot. Und plötzlich ist er nicht mehr tot. Und die ganze Rede von dem Priester wird ad absurdum geführt. Lazarus lebt wieder. Und er war sogar schon, im Grab und hat gestunken. Vorher. Und er musste deswegen getötet werden, oder sollte deswegen getötet werden, weil er ein Zeuge war. Ein mächtiger Zeuge. Wenn man früher, ich weiß nicht, von den älteren Leuten werden das mitkriegen, das waren so in den 90er Jahren in Italien viel die Mafia-Prozesse, da wurden vorwiegend die Zeugen aufs Korn genommen. Die sollten getötet werden. Nicht der Rechtsanwalt oder nicht der Staatsanwalt. Auch, natürlich. Aber da kommt der nächste Staatsanwalt, der vielleicht viel mutiger ist und die ganzen Akten auch hat und alles. Und dann geht es ein halbes Jahr später wieder los. Aber wenn der Zeuge umgebracht ist, dann ist es ganz schwer, die Verbrecher zu überführen. Der Zeuge. Also das passt dieser geistlichen Elite gar nicht, dass der Lazarus winkt. Und wenn du ein Zeuge sein willst, musst du kein moralischer Held sein. Manchmal, wenn man das sieht in Prozessen, werden ja sogar andere Verbrecher in Handschellen vorgeführt zu anderen Prozessen und die sind Zeuge. In Handschellen vorgeführt als Zeuge. Du musst also kein moralischer, perfekter Zeuge sein. Und das qualifiziert sogar mich als Zeuge, Jesu. Und ich denke, das sind Menschen draußen, die brauchen keine moralischen Superhelden. Ja, natürlich wollen wir uns verändern lassen in das Bild Jesu. Natürlich gibt es Heiligung. Ja, das ist ja alles klar, natürlich. Wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Das ist alles klar. Aber wir haben natürlich in unserem Leben noch Baustellen. Also jedenfalls ich habe eine oder mehrere. Wenn ich euch da auch enttäusche. Damit, also ich habe Baustellen in meinem Leben. Aber dieser blinde Mann braucht nur zu sagen, ob er ein Sünder ist. Entzieht sich meiner Kenntnis, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Jetzt sehe ich euch, ihr Priester, mit euren Fleckchen an den Klasse, mit eurem Hütchen. Ich sehe euch. Habe ich euch die ganze Zeit nicht gesehen. Wusste gar nicht, dass ihr so schön aussieht mit dem Zeug. So. Ich sehe es. Kurz und knapp. Ich war blind und kann sehen. Kurz und knapp. Zeuge. Zeuge hatten die ganze und haben die ganze Macht. Das ist das, was bei Jesus mitschwingt. Der Zeuge braucht nicht einen Hauptschulabschluss haben. Vielleicht stotterte er oder was auch immer. Das ist absolut unwichtig. Er ist trotzdem ein machtvolles Instrument Gottes. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Ich lege mein ganzes Reich in eure Hand. Ich lege die ganze Ausbreitung meines Reiches in eure Hand. Dort, wo du bist, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in der Schule, in der Arbeitsstelle, im Urlaub, bist du ein mächtiger Zeuge. Und manchmal brauchst du bloß zu winken. Was könnte dich denn disqualifizieren? Gibt es denn überhaupt etwas, was uns disqualifizieren könnte, als Zeuge Jesu aufzutreten? Gibt es etwas? Es gibt nur eine Sache. Es gibt wirklich nur eine Sache. Du kannst dich disqualifizieren, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, wenn du nicht weißt, dass du was mit Jesus erlebt hast. Oder wenn du eben nichts mit Jesus erlebt hast. Dann Wenn du sagst, ja, ich weiß nicht so richtig, was das bedeutet mit dem Jesus. Ich weiß nicht so richtig, ob der mir jeweils in meinem Leben einen Unterschied gemacht hat. Pff, kann ich jetzt nicht so benennen. So, dann ist es vielleicht eine Disqualifikation, als Zeuge zu sein. Aber wenn du sagen kannst, dass er dir Kraft gibt, in schweren, auch in guten Zeiten natürlich, dass er ein Anker ist in schweren Zeiten, dass du spürst, er ist mit dir, jede Splitsekunde deines Lebens, dann bist du sowas von geeignet, Zeuge Jesus zu sein. Klasse. Da muss nicht hundertprozentig in deinem Leben schon alles okay sein. Ja, da gibt es noch Baustellen, da muss ich noch einiges ändern. Da brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Liebe in unserem Leben. Ist alles klar. Aber ich stelle fest, dass Menschen auf dem Arbeitsplatz oder wo auch immer, haben lieber einen echten Menschen, der auch mal daneben tritt. Aber der ganz offensichtlich authentisch mit Jesus lebt. Menschen brauchen Zeugen. Zeuge sein ist ein wichtiger Teil einer Evangelisation. Und noch ein zweiter Gedanke zu dem Thema, verknüpft mit der anderen Bibelstelle, ist die Bibelstelle Matthäus 9, Vers 35 bis 38, auch eine bekannte. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Klasse. Hä? Jede Krankheit, jedes Gebrechen geheilt. Herrlich, das ist doch, auf dem Weg sind wir ja, möchten wir ja auch sein als Gemeinde. Kranken, die Kranken heilen, die zerbrochenen Herzen sind, wieder aufrichten, Zeichen und Wunder passieren, in der Nachfolge Christi leben, klasse, wunderbar, auf diesem Weg sind wir, das wäre cool. Und als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Was können wir an dieser Bibelstelle sehen? Wir bekommen auf der einen Seite einen Blick von Jesus auf die Menschen und wir bekommen einen Blick von Jesus und in das Herz Jesus sogar für die Menschen. Auf der einen Seite einen Blick auf die Menschen, auf der anderen Seite für die Menschen dieser Welt. Und ich glaube, das könnte auch ein Schlüssel sein. Einer der Schlüssel, als Zeuge Jesu aufzutreten. Und heute im Gebet hatte Peter, also es waren einige Eindrücke, die wussten nicht, dass ich das predige, einige Eindrücke und einer passt dazu hundertprozentig, dass ich Peter gebeten habe, das mal zu sagen.
Genau, ich habe heute früh in der Gebetszeit meinen Mann angeschaut, so über die Brille, so drüber weg und dann im nächsten Augenblick habe ich gedacht, nee, guck durch die Brille, dann bist du schärfer und habe ihn angeschaut. Und als ich das so dachte, dann schoss es mir auf einmal in den Kopf und ich denke, das war Gott, das sage ich ganz klar, dass das Gott auch zu uns sagt, guck durch die Brille, dann ist es schärfer. Also die Brille, die Gott sozusagen für uns sein will, ich sage es einfach mal so.
Ja, genau. So durch die Brille Jesu die Menschen sehen. Nicht wie wir sie sehen. Dostojewski hat gesagt, einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Nicht wie du ihn siehst, nicht wie ich mich selber sehe, sondern wie Gott ihn gemeint hat. Aufgrund dieser Welt sind wir abgefallen, aufgrund von hässlichen Sachen, die wir auch erleben, hat sich unser Herz vielleicht hin und wieder verhärtet. Aber einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Und das sieht Jesus hier. Er sieht die Menschen, wie Gott sie gemeint hat. Was sahen so die Augen Jesu? Zwei Bilder werden hier gebraucht. Also im Vers 36 sagt er, ich lese uns das vor, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also die Leute der damaligen Zeit wussten ganz, ganz genau, was das bedeutet. Also Schafe, die keinen Hirten haben, ist unmöglich. Das ist unmöglich. Schafe brauchen einen Hirten. Deswegen sagt auch, bin ich so dankbar für das Bild immer, was die Bibel sagt von Hirte und Schafe und nicht von Kühen und irgendwas. Schafe brauchen einen Hirten. Andere Tiere kannst du, die können frei rumlaufen, die kannst du auswildern, Hunde, Katzen und so weiter. Schafe brauchen einen Hirten. Ich hatte ein Buch gelesen von einem Evangelisten, der früher Hirte war. Der hat gesagt, zum Beispiel, Schafe, also richtiger Hirte, so, ne? Schafe fressen den ganzen Tag. Die werden immer dicker und fallen um. Aber das Problem ist, die kommen nicht alleine wieder auf die Beine, selbst wenn sie abnehmen in der Zeit, wo sie dann liegen. Sondern die muss man aufstellen. Die sterben, wenn die liegen. Oder wenn der Psalm 23 sagt, er führt uns auf frischen Auen. Die fressen und 50 Meter weiter ist die grüne Aue. Oder zu frischem Wasser. Da sagt er, die Schafe hören das Wasser und rennen wie wild zu diesem Fluss hin. Und weil der reißende Fluss oftmals ist, werden die mitgerissen und sterben. Aber 100 Meter weiter ist eine schöne Stelle, wo sie hingehen können. Und da muss der Hirte die hinbringen. Schafe irren umher, wenn sie keinen Hirten haben. Das wussten die Leute damals. Erst sieht die Menschen und sagt, sie laufen umher, die Menschheit, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die gehen ihren eigenen Dingen nach. Die versuchen, frisches Wasser zu finden, wo keins ist. Die versuchen, grüne Aue zu finden, wo eigentlich daneben noch viel grüner ist. Und wo ich sie hinführen will. Die irren umher, sie brauchen einen Hirten. Sonst droht ihnen absolute Gefahr. Das ist das, was Jesus sagt. Und ein zweites Bild. Was sahen die Augen Jesu noch? Sie sahen eine Ernte ohne Arbeiter. Da sprach er, Vers 37, dann sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Was sagt das Bild der Ernte? Wenn sie nicht rechtzeitig eingeholt wird, die Ernte, wird ein Großteil der Ernte vernichtet sein. Wenn Erntezeit ist, war jeder im Dorf mit der Ernte beschäftigt. Das Problem ist nicht die Ernte, das Problem sind die fehlenden Arbeiter. Ernte ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wenn sie reif ist, muss sie eingeholt werden. Das kann man nicht so oft pro Monate verlegen. So vom August bis Dezember, irgendwie kriegen wir es schon rein. Steht der Tropfen, hüllt den Stein, irgendwie so. Nee, es muss innerhalb von einer Woche, muss die Ernte eingeholt werden. Wenn Erntezeit ist, steht die Ernte im Mittelpunkt des Lebens. Da werden Arbeiter eingesetzt, da werden Studenten rangekarrt, da kommen von Ausland Arbeiter, um die Ernte einzufahren. Das ist ein Bild von einer ganz, ganz, ganz großen Dringlichkeit, die Jesus uns hier vermittelt. Und die Älteren unter uns werden sich vielleicht, die in der DDR in die Schule gegangen sind, daran erinnern, die Ferien nach dem Sommer hießen früher nicht Herbstferien. Die hießen? Ja, aber so ohne Preis jetzt, ne? Kartoffelferien, schade. Kartoffelferien hießen die. Die waren nicht für euch Schüler, dass ihr da mal im Oktober oder was weiß ich, so ein bisschen chillen könnt. Hey, da mussten die Leute ran, da mussten die zur Ernte, Kartoffelferien, da wurden selbst die Schule wurde unterbrochen. Da mussten alle eingesetzt werden, die Kinder und die Oma und der Opa, alle in die Ernte. Jetzt wird auch kein Fußball gespielt, jetzt ist Erntezeit. Da wird auch kein Geburtstag gefeiert, es ist Erntezeit. Und wenn sie eingeholt ist, dann die Ernte. Dann feiern wir Erntedankfest. Und dann kann wieder Fußball gespielt werden. Und dann werden alle Geburtstage nachgeholt. Das ist das, was Jesus sagen will. Ein Bild von einer ganz, ganz, ganz großen Dringlichkeit. Und ich hatte im Klausur letztens gesagt, ich hatte mit dieser Bibelstelle jahrelang nie Probleme. Die kam mir komisch vor. Die kam mir einfach komisch vor. Weil, wisst ihr, vielleicht sind meine Synapsen manchmal so ein bisschen komisch verstrickt. Ich habe gesagt, also okay, wenn die Ernte reif ist, oder anders, wir haben ja einen Dips, in Dippoldeswalde, in einer Standortgemeinde, Landwirte, ein Ehepaar, die davon leben. Die haben Tiere, landwirtschaftliche Produktionstiere, ja, also die mit Ringelschwanz, haben die mit so. Und dann aber auch auf Felder. Ich habe nicht viel Ahnung gemerkt, also auf Felder. Und jetzt, so, wenn ich jetzt dort langfahre und sehe, das Feld gehört doch dem Daniel. So. Und das Feld ist reif. Warum soll ich, der gar keine Ahnung davon hat, zu dem Daniel fahren, den klingeln und sagen, du Daniel, die Ernte ist reif, bitte schicke Arbeiter hin. Warum soll ich das machen? Das ist doch seine seiner Arbeit. Das ist doch seine Existenz. Der weiß doch viel besser, wenn die Ernte reif ist. Warum soll ich an die Türen der Bauern klopfen in Tipps und sagen, der Ernte ist reif, Leute, schickt Arbeiter. Die müssen doch sagen, hey, könntest du mir mal bitte helfen? So wäre es doch richtig rum. Warum soll ich denn die Leute bitten, dass die Arbeiter schicken? Warum soll ich doch sagen, hey, Daniel, wenn in der Woche die Ernte nicht rein ist, da geht so vieles verloren. Warum? Das kam mir komisch vor. Wir lesen das so drüber weg und alle sagen mal ja und Amen. Ich dachte immer, das ist komisch, echt komisch. Warum soll ich denn einen mächtigen Gott bitten, dass er, bitte, schickt doch Leute. Was bedeutet das? Ich hatte wirklich lange damit, war jetzt nicht so, dass ich schlaflose Nächte hatte, aber ich dachte, ist irgendwie komisch und dann lege ich das hinten. Denke, irgendwie würde mir das schon erklären oder auch nicht. Aber ich denke, die Erklärung ist, dass Gott sagt, es ist meine Ernte und ich sehe die Menschen in dieser Welt, die Ernte ist groß, ich sehe, sie laufen umher und wissen überhaupt nicht, was vorne und hinten ist, haben keinen Hirten. Die Ernte ist groß, aber ich möchte, dass auf meinem Herzen das Gleiche ist oder dass auf euren Herzen das Gleiche ist wie auf meinem Herzen. Dass euer Herz mit meinem Herz zusammenschlägt. Dass meine Ernte auch eure Ernte ist. Und ich denke, wenn Gott hört, dass wir sagen, oh Herr, schicke doch Arbeiter zur Ernte, dass er sagt, jetzt haben sie es verstanden, jetzt ist in ihrem Herzen, sie haben meine Herzenssache zu ihrer Herzenssache gemacht. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt bei dieser Bibelgeschichte oder bei dieser Bibelstelle. Dass Gott sagt, jetzt haben sie es verstanden. Wenn dieser Wunsch ist, hey, wir wollen dabei sein, aber schick auch. Das ist diese, wir wollen Zeuge sein, wir wollen von deiner Allmacht, dass wir auch Arbeiter rekrutieren können. Das ist das, was ich denke, Gott meint. Sie haben es verstanden. Sie haben es verstanden. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir vielleicht auch wie im Vers 26 auf diese Volksmengen, auf diese Menschen schauen. Als er sagt, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Innerlich bewegt, schreibt hier die Elberfelder, Luther sagt, es jammerte ihn, die neue Genfer Übersetzung, die mir gut gefällt, heißt, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das Wort, was hier mit innerlich bewegt ist, kommt aus dem Griechischen, das klingt schon so komisch, Platschonimai, aber es hat aus dem Hebräischen hat dieses Wort etwas mit Darm und Gedärme zu tun. Das liegt im hebräischen Denken, denn der Darm, der Bauch, war damals der Sitz der Gefühle, dachten die Hebräer. Wir sagen ja oftmals, ich liebe dich von ganzem Herzen. Der Hebräer würde vielleicht sagen, ich liebe dich aus tiefstem Darm. Und die Hebräerin würde sagen, ach, ist er nie lieb. Es ist für uns nicht unromantisch und nicht so, ne? Ich liebe dich aus tiefstem Darm. Aber wisst ihr, weil wir sagen ja aus Herzen, aber wenn die Bibel von Herz spricht, spricht sie den ganzen Körper an. Wenn Paulus sagt, dass sie mit dem ganzen Herzen glauben, heißt das nicht bloß mit dem Herzen, dann ist alles gemeint. Und wir haben das aber auch so. Zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, du Uwe, ich denke, Gott hat mit mir gesprochen, ich habe das so ein Bauchgefühl. Sagen wir das gleich, ich habe das so ein Bauchgefühl. Und was antworten wir? Folge deinem Herzen. Da merken wir doch genauso, das passt zusammen. Also Jesus hatte tiefes Mitgefühl, wir würden sagen, es drehte ihn den Magen rum. Er hätte brechen können aus Liebe, ja, aus Liebe, aber auch aus, was ihm so jammerte, weil er so innerlich bewegt war. Es muss sich doch was ändern, meint er damit, an dem Zustand dieser Welt. Es muss sich doch was ändern. Das hat er damals schon gesagt. Es muss sich doch was ändern. Diese Grausamkeiten, die wir doch tagtäglich hören in den Nachrichten und so weiter. Es muss sich doch was ändern an dieser Welt. Und da hat sich nichts geändert bis jetzt in dieser Welt. Es war damals schon genauso wie heute. Und Jesus sagt, dazu brauche ich Zeugen. Sagt, was ihr erlebt habt mit mir. Sagt einfach. Nicht mehr, nicht weniger. Schmückt das nicht groß aus, sagt's. Ich war blind, konnte sehen. Ich war krank, bin wieder gesund. Und so weiter. Jesus braucht dazu Zeugen. Er hat sich das ausgesucht, dass er uns dazu benutzen möchte. Ja, ich bin mir sicher, wäre ohne uns weiter, wenn er das den Engeln genommen, die Engel da eingesetzt hätte. Aber er sagt, ich will euch nehmen mit euren Stärken, mit euren Schwächen, aber besonders mit euren Zeugenaussagen. Seid meine Zeugen. Das ist das, was er Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein. Klasse. Zeugen dieser sterbenden Welt, Zeugen, die dieser sterbenden Welt Hoffnung bringen, Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Deshalb sind Zeugen so immens wichtig und ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil auch von Evangelisation. Und das können wir als Gemeinde sein, aber das kann auch jeder für sich sein, dort wo er ist. Zeuge sein. Nicht Fragen beantworten, die uns nicht gestellt sind, aber wenn sie gestellt sind, Zeuge sein. Zeuge sein, wenn gefragt wird, ja, wieso bist du, warst doch gestern noch so krank? Und ja, Zeuge sein. Oder was anders ist, ne? Zeuge sein. Wenn ihr mit mir zusammen aufstehen könnt, würde ich noch gern für uns beten. Ach, Herr Jesus, wenn wir uns diesem Thema stellen, wenn wir unseren Glauben mitteilen, dann soll uns das und dann setzt das uns nicht unter Druck. Sondern du sagst, ihr werdet Kraft empfangen. Und wenn ihr diese Kraft empfangen habt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Wie wunderbar, Jesus, ist das, dass diese Kraft von dir kommt und dass das ein Geschenk ist, wie so alles in deinem Reich ein Geschenk ist. Danke, Herr, dass vielleicht bei dem einen oder anderen auch in meinem Leben da Missverständnisse jetzt aufgeklärt werden konnten, dass wir nicht Anwälte sein müssen, sondern deine Zeugen sein dürfen. Danke, dass wir Menschen um uns herum unser Zeugnis mitteilen können. Danke, dass wir dieses Zeugnis geben können, dass du uns in dunklen Tagen, aber auch in hellen Tagen mit uns bist. In jeder Lebenslage unseres Lebens mit uns bist. Und lass uns gerade in der kommenden Urlaubszeit authentisch, unverkrampft, natürlich ein Zeugnis dessen sein, was du gerade tust und getan hast. Und lass uns so wie Lazarus winken. Danke, Jesus. Amen.